Ja, in der Einleitung hatten wir ja schon von Johannes dem Täufer gelesen, wie er zur Buße aufgerufen hatte. Und wenn wir jetzt einmal Matthäus 4 aufschlagen, das ist ein Kapitel weiter, in Vers 17, da heißt es: Von der Zeit an fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also auch Jesus beginnt sein öffentliches Wirken mit einem Aufruf zur Buße. Und das Wort verbinden wir ja häufig zuerst mit so etwas Ähnlichem wie bereuen oder dass es einem leid tut. Manchmal verwenden wir auch Bekehrung und Buße eigentlich fast synonym. Und manchmal wird auch die Emotion der Reue damit verbunden. Aber das sind unterschiedliche Dinge. So, wenn wir einmal auf das griechische Wort schauen, ich übernehme jetzt keine Verantwortung für die Aussprache, da ist das Wort Metanoe oder Metanoia. Und der Wortsinn dafür heißt so viel wie den Sinn ändern. So, wenn wir das anwenden, heißt das, dieser Aufruf zur Buße, dass wir eine komplette Wesensänderung vornehmen sollen oder unseren Sinn komplett neu ausrichten sollen. Und das Wort ist auch klar abgegrenzt von der Emotion der Reue. Und wenn zu einer Änderung aufgerufen wird, heißt das ja, dass irgendwas schon da ist. Also können wir fragen, was ist der Ausgangszustand? Und das ist ganz klar, das ist die gefallene Menschheit, die in Sünde lebt und sogar Gefallen daran hat. Wenn wir einmal Römer 5, Vers 12 lesen, da heißt es: Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und Johannes 3, Vers 19 sagt: Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also der Sünder, der lebt in der Sünde und er ist zufrieden damit. Es gefällt ihm darin zu leben. Und seine Ausrichtung ist nach dem eigenen Ich und nach dem Fleisch. Das merkt man ja manchmal sehr schnell, wenn man mit Arbeitskollegen redet und sie vom Wochenende berichten, was so ihre Freuden am Wochenende waren. Da merkt man, das, was wir als Sünde bezeichnen würden häufig, darin gehen sie auf. Nach dem verlangen sie und das wollen sie. Sie sagen, ich tue, was mir gefällt, ich kann machen, was ich will, solange ich keinem anderen schade. Aber diese Aussage kommt aus einer Perspektive ohne Gott. Weil ohne Gott ist alles erlaubt. Wenn es über den Menschen nichts gäbe, woher wir nehmen können, was ist richtig und falsch, dann bleibt letztendlich nur das, was ich für richtig halte. Und wenn wir über Sünde reden, können wir auch noch fragen, was ist Sünde? Häufig ist das ja sehr breit beschrieben als etwas, was uns von Gott trennt oder Trennung von Gott. Und auch wenn man hier einmal zum Griechischen geht, ist das Grundwort Amatia, das heißt so viel wie das Ziel verfehlen, so wie im Bogenschießen. Also wenn ich mit dem Bogen auf ein Ziel ziele und den Pfeil loslasse und ich nicht treffe, dann habe ich das Ziel verfehlt. So, das ist das Wort, was für Sünde genutzt wird. So, wenn wir das aufs Geistliche nehmen, heißt das, das Ziel ist Gottes Standard und jedes Verfehlen dieses Ziels ist Sünde. Und das zählt in allem, in dem, was wir, und jetzt meine ich halt allgemein als Menschen nicht, oder ja im Allgemeinen, in dem, was wir tun, in dem, was wir nicht tun, obwohl wir es sollten, in unserer Beziehung zu Gott und auch in dem, was wir sind. Das heißt ja, in der Sünde sind wir tot oder die Sünde beherrscht uns. So, Gott ist das, was per Definition das Gute ist und so ist auch das Streben nach Gottes Willen gut. Und das Gegenteil davon ist das Streben nach dem eigenen Willen. Und genau so der Sündenfall entstand aus dem eigenen Willen heraus. Gott hatte geboten, aber der Mensch wollte anders. Und dieser geistlich tote Mensch ist unter der Herrschaft der Sünde, wie es auch Paulus beschreibt, die Herrschaft der Sünde, oder auch in Sprüche 2, Vers 14 heißt es, die sich freuen, Böses zu tun und sind fröhlich in ihrem bösen, verkehrten Wesen. So, und wenn Jesus jetzt aufruft, tut Buße, oder anders oder im Wortsinn, ändert euren Sinn, dann heißt es einmal zuallererst für die Bekehrung, die Vergangenheit zu bereuen und sich zu Gott zu bekehren. Dazu nehmen wir 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die göttliche Traurigkeit wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereut. Die Traurigkeit aber der Welt wirkt den Tod. Also hier abgegrenzt, die Traurigkeit, die wirkt die Reue zur Seligkeit. Und darin wird der Mensch ja eine neue Kreatur mit einer komplett neuen Ausrichtung, nämlich der nach Gottes Willen. Und diese neue Ausrichtung bezieht sich dann auf das Leben, was der Mensch dann weiterführt. So sagt Jesus ja explizit, sündige hinfort nicht mehr. Und das ist diese Neuausrichtung, die da sein muss. Dem alten Mensch gefiel die Sünde, der neue Mensch kämpft jetzt gegen die Sünde. So ist ja diese Aussage, sündige hinfort nicht mehr, glaube ich, auch als Aufforderung zum Kampf zu verstehen, dass wir jetzt in dieser Neuausrichtung der Sünde entgegenstehen sollen, durch Gottes Gnade. Sie impliziert aber auch, dass es immer noch möglich ist zu sündigen. Es heißt ja nicht, du wirst nicht mehr sündigen. So wurde ja ein Großteil des Neuen Testaments geschrieben, eben weil dieser neuen Ausrichtung nicht immer Folge geleistet wurde. So, und wenn wir jetzt diese neue Ausrichtung haben und wir Buße tun, dann befinden wir uns in einem kontinuierlichen Kampf, dem Kampf des Geistes. So, und diese Sinnesänderung ist ja zuallererst ein Werk aus Gottes Gnade. Johannes 6,65 heißt ja, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Also die Wiedergeburt, das ist ein Gnadenwerk, zu dem wir nichts hinzufügen können. Wenn wir es aber angenommen haben, dann muss es hinterher sichtbar sein. Diese Neuausrichtung muss sich äußern im Verhalten, im Auftreten. Ich möchte sagen, im Äußeren, also wir sind ja ein abgesondertes Volk und ein geänderter Sinn sollte gerade in der heutigen Zeit, wo die Moralstandards häufig sehr gering sind, auch nach außen hin deutlich wahrnehmbar sein. Dazu auch noch Philipper 2, Verse 12 und 13. Philipper 2 ab Vers 12. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch beides wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also Gott wirkt beides, das Wollen und dann aber auch das Vollbringen. Und mit der Bekehrung sind wir eine neue Kreatur oder im Geiste eine neue Kreatur, neu geboren. Und wie beim neugeborenen Kind ist das Wachstum notwendig. Und auch da ist wichtig, das geschieht nicht alles auf einmal. Der natürliche Mensch, also unser Fleisch, ist ja immer noch da. Und wir haben Gewohnheiten, wir haben Charaktereigenschaften und so weiter, die nicht alle sofort von Gott wundersam geändert werden. Manchmal kann es so sein, dass bestimmte Laster oder so von heute auf morgen durch Gottes Gnade darüber siegt er es, aber es ist nicht immer so. Und da gilt es dann, daran zu arbeiten, wie es heißt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, dass wir diese Neuausrichtung auf alles in unserem Leben übertragen. Das ist auch abhängig von der Erkenntnis des Menschen. Es gibt ja diese Zeugnisse, wo Menschen sagen, ich habe mich bekehrt und nach einer Weile, ich habe in meiner Bibel gelesen und ein Wort und das hat mich getroffen und ich habe gemerkt, oh, hier muss ich noch was anders machen. Und das sind ja dann nicht zwangsweise Sünden, aber irgendwas, wo Gott hinweist und sagt, hey, hier kannst du noch was besser machen. Klar, wenn es eine eindeutige Sünde ist, dann muss das ausgeräumt werden. Und es heißt in 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht, und wir werden verklärt in das Ebenbild von einer Klarheit zu der anderen, als vom Herrn der Geist ist. Paulus spricht ja einmal hier von wir werden verklärt. Er spricht in der Gegenwart, wir werden. Also eine englische Übersetzung oder eine andere Übersetzung sagt Elberfelder, glaube ich, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und im Englischen, die dies verstehen, with intensified glory, also übersetzt mit größer werdender Herrlichkeit. So, dass wir immer weiter im Glauben wachsen, mit zunehmender Herrlichkeit. Und dabei ist wichtig zu unterscheiden, wenn wir jetzt das beziehen zum Beispiel auf die Heiligung. Die Heiligung ist ein einmaliges Erlebnis, diese völlige Hingabe. Aber Jesus ähnlicher werden und das Leben immer mehr an Jesu Willen ausrichten, das ist etwas, was bis zum Tod kontinuierlich weitergehen wird. Und da ist wichtig, Versuchungen werden niemals vollständig beenden, egal wie weit wir kommen. Solange wir hier leben, werden Versuchungen da sein, aber Gott will auch den Sieg dazu geben. Und diesen geistlichen Kampf führen wir ja dann durch verschiedene Sachen. Einmal durch Zunahme an Erkenntnis. Wenn wir sagen, wir wollen uns an Gottes Willen ausrichten, müssen wir Gottes Willen kennen. Und den lernen wir durch das Bibellesen, durch die Gottesdienste, durch die Predigten. Wenn wir Fragen haben, dass wir uns mit Geschwistern austauschen oder einen Ältesten fragen, dass wir miteinander reden, und dazu ist aber auch das Vertrauen notwendig. Und gerade bei Schwierigkeiten oder Krankheiten oder sehr persönlichen Sachen ist es ja manchmal so, dass man das eigentlich gerne hätte, dass Menschen für einen beten, aber man sich so ein bisschen scheut, das vielleicht auch vor die Gemeinde zu bringen, weil man Sorge davon hat, dass dann alle auf einmal kommen und fragen, und ach, was ist, da müssen wir dann vielleicht auch vielleicht darauf achten, dass wir da mit einem gewissen Feingefühl den Geschwistern gegenübertreten, dass nicht dadurch eine Hürde entsteht, dass wir füreinander beten können. Ein weiterer Punkt, wie wir diesen geistlichen Kampf führen, ist durch die geistliche Waffenrüstung. Die ist ja in Epheser 6, ich werde den Abschnitt jetzt nicht komplett lesen, aber einmal die Komponenten aufführen. Das ist ja umgürtet mit der Wahrheit, also die Wahrheit der Bibel, und Wahrheit impliziert ja auch Ehrlichkeit mit sich selbst. Der Panzer der Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in unserem ganzen Handeln, auch anderen gegenüber, und das ist ja dann auch ein Panzer im Natürlichen. Wenn jeder weiß, dass wir gerecht handeln, bewahrt uns das auch vor manchen, vielleicht vor manchen Anschuldigungen oder im Natürlichen vor manchem, wovor man nicht bewahrt wäre, wenn der andere nicht davon ausgehen kann, dass wir ehrlich und gerecht sind. Wir haben das Evangelium des Friedens, das wir weitertragen sollen, an dem wir uns freuen dürfen. Wir sollen den Schild des Glaubens hochhalten, den Helm des Heils tragen und das Schwert des Geistes nutzen, also Gottes Wort und auch Gottes Geist, der durch sein Wort redet und, wie schon erwähnt, auch durch Gebete. So, und diese ganzen Punkte, wie wir den geistlichen Kampf führen, dann wird es Menschen geben, die fragen, okay, und was ist, wenn es nicht klappt? Es sagt sich manchmal so leicht, so ja, der wahre Christ lebt im Sieg, und es werden die genannten Punkte aufgeführt. Aber manchmal sind anhaltende Versuchungen oder man hat Lebenslagen, wo der Sieg ausbleibt. Und natürlich nutzt der Feind dann sowas für Zweifel. Und da ist noch zu unterscheiden, ob es anhaltende Zweifel oder Versuchungen, Nöte sind oder tatsächlich eine wiederkehrende Sünde im Leben. So zu Letzteres, da ist die Antwort etwas eindeutiger, und das kann ich so aus persönlicher Erfahrung erzählen. Ich hatte über 10 bis 15 Jahre bestimmt eine immer wiederkehrende Sünde in meinem Leben. Und jedes Mal, bin ich kurze Zeit danach oder manchmal meistens direkt danach auf die Knie gegangen und habe Gott um Vergebung gebeten. Aber irgendwann kommen die Zweifel, okay, vergibt Gott überhaupt noch? Oder werde ich jemals darüber wirklich vollständig Sieg haben? Und natürlich so, ich sag mal intellektuell, man kannte diese ganzen Punkte, die wir erwähnt haben, über den Kampf des Geistes. Und dazu erstmal, zuallererst möchte ich 2, 3 Bibelstellen nehmen, die mir da dann einfach erstmal in dem Moment Mut gegeben haben. Und das ist einmal Lukas 17, Vers 3 und 4. Lukas 17, Vers 3 und 4. Hütet euch, so dein Bruder an dir sündigt, so strafe ihn, und so es ihn reut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal des Tages an dir sündigen würde und siebenmal des Tages wiederkäme zu dir und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und wir dürfen ja wissen, Gott fordert von uns nichts, was er nicht selbst tut. So dürfen so hat mir das geholfen, in der Situation dann mich auf dieses Wort zu berufen und sagen, ja, wenn ich zu Gott komme und bitte, so wird er mir vergeben. Gleiches lesen wir auch in 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Und Jesus selbst sagt ja auch im Vater unser, wo die Jünger ihn fragen, wie sollen wir beten, sagt er, hat er ja diese Aussage, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Was ja auch impliziert, dass wir jederzeit das vor Gott bringen dürfen und es da kein Limit drauf gibt. Und wenn einem so eine Situation Sorgen und Nöte macht, dann ist das aber ein Hinweis darauf, dass wir einen geänderten Sinn haben. Denn wie wir ja anfangs geguckt haben, der Mensch, der in der Welt lebt, ihm gefällt die Sünde und er will noch mehr davon, ihm gefällt das, was er tut. So, wenn du vielleicht damit kämpfst und Zweifel hast, dann ist das schon der erste Hinweis darauf, dass du es ernst meinst und Gott kann dann auch helfen. Was nicht heißt, dass man sich mit dieser Situation arrangieren darf. Das heißt ja, sündige hinfort nicht mehr. Also wir müssen alles Menschenmögliche tun und darum bitten, dass Gott einen befreit. Aber wie gesagt, der Kampf, allein der Fakt, dass man damit kämpft und das anders haben möchte, zeigt ja, dass das ein geänderter Sinn da ist. Und es gehört dann auch eine Selbstprüfung dazu, also die Wahrheit auch mit sich selbst gegenüber, bei Dingen, die manchmal gar nicht direkt verbunden erscheinen. Worauf ich damit hinaus will, ist, dass wir Gott alles hingegeben haben. Sprich die Heiligung, dass wir uns selbst völlig hingeben und die Kraft des Geistes haben können. Es war bei mir persönlich so, dass ich an Dingen festgehalten habe, an Wünschen, an einem Lebensentwurf, der mich daran gehindert hat, dass ich Gott ganz die Kontrolle geben konnte. Und als ich das dann losgelassen habe und Gott gegeben habe, da wurde ich dann auch von dieser wiederkehrenden Sünde befreit. Und das, woran ich festgehalten habe, ich habe mich lange Zeit davor gewehrt. Und das war per se in sich gar keine Sache, wo man sagen würde, das ist eine Sünde. Aber es war etwas, wo ich mit dem Herz dran hing. Und wie soll Gott in meinem Leben wirken, vollständig, wenn er nicht auch über alles die Kontrolle hat? Dazu müssen wir alles loslassen. Das sind materielle Dinge, das sind Lebensentwürfe, das sind Vorstellungen, von dem, wie unser Leben sein soll und auch manchmal eigentlich positive Dinge wie Beziehungen zu Menschen, das Werk, was wir tun und vielleicht auch verschiedene Aufgaben, die wir wahrnehmen, auch wenn sie positiv sind. Sie dürfen niemals ein Selbstzweck werden oder unser Herz darf niemals so daran hängen, dass wir das über Gott stellen. Und wichtig ist dabei aber auch, es heißt nicht, dass wir es komplett aufgeben müssen. Aber es darf nicht den ersten Platz einnehmen. So kann man als Faustregel fast sagen, egal was es ist, natürlich außerhalb der Beziehung von Gott, das soll an erster Stelle sein. Aber egal was es ist, stell dir vor, es wäre weg. Und wenn dir die Vorstellung wehtut, hältst du auf einer gewissen Ebene daran fest. Und man muss zumindest bereit sein, es loszulassen. Das heißt nicht, dass uns das nicht wehtun würde, aber die Bereitschaft muss da sein und wenn es so sein sollte, muss der Friede mit Gott immer noch da sein. Und ich sage nicht, dass das in jedem Fall so sein ist, wo jemand anhaltende Versuchung hat, aber es ist etwas, wo wir uns zu hinterfragen haben. Gleiches gilt auch für die ganze Gemeinde. Gott muss an erster Stelle stehen und alles Natürliche, was wir in der Gemeinde machen, hat seinen Platz und ist gut, aber es darf nie zum Selbstzweck werden und es muss immer an allererster Stelle stehen, was ist der Wille Gottes, Gottes Verehrung im Gottesdienst, im Gebet, in den Liedern, in der Wortverkündigung und so weiter. Das muss immer der allererste Fokus sein. Und zu der anderen Seite, zu anhaltenden Zweifeln und Versuchungen, das ist so vielschichtig, dass man da nicht zu allem eine Antwort haben kann. Was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass es gibt das, dass psychische Krankheiten auch auftreten können. Die sind dann teilweise biologisch begründet Und da ist manchmal medizinische Hilfe notwendig und das ist kein Zeichen eines zu schwachen Glaubens, wenn wir da irgendwie Hilfe brauchen. Gott hat ja auch den Menschen den Verstand dafür gegeben, auch in solchen Sachen immer mehr Wissen zu erkennen und dass wir da auch Menschen helfen können. Aber besonders tückisch ist es dann auch, wenn sich sowas dann mit dem Glaubensleben überschneidet. Wenn zum Beispiel jemand eine Depression hat und das dann vor sich mit geistlichen Zweifeln mischt, wird natürlich der Feind das auch sofort als Angriffsfläche nehmen, um da noch weiter anzugreifen. Und gerade was geistliche Zweifel angeht, kann man die so in zwei Arten aufteilen. Einmal intellektuell, also etwas, was das Verständnis angeht. Und da kann man sagen, geh und finde die Antwort. Das Christentum ist mittlerweile über 2000 Jahre alt oder fast 2000. Und so ziemlich jede Frage, die es da aufkommen kann, wurde wahrscheinlich irgendwo schon mal irgendwo beantwortet. Und natürlich zuallererst in der Bibel. Und so ziemlich alle anderen Zweifel, die wir haben, können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie Pfeile des Satans sind und wir können sie nach bestem Können ignorieren. Und wenn du es selbst nicht mehr tragen kannst, Gott will dir dabei helfen und er kann es. Gott wird einem nicht Fragen geben, wie bin ich gut genug oder ob er mir weiter vergibt, ob ich wirklich ein Christ bin, ob der Glaube überhaupt Sinn hat, gibt es Gott überhaupt? Sowas wird niemals von Gott kommen, denn Gott ist ein Gott des Friedens und der Klarheit. Wenn er etwas geändert haben will, wird er ganz konkret zeigen, was anders sein soll. Da verweise ich nochmal auf 2. Korinther 7, Vers 10, die Traurigkeit, die zur Buße wirkt. Und dann fügt er ja hinzu, die Traurigkeit der Welt führt zum Tod. So ja, es gibt Betrübnis in Gott, aber das ist konkret auf eine bestimmte Sache. Und wenn das so einfach allgemeine Zweifel sind, die keine konkrete Antwort haben, dürfen wir davon ausgehen, dass es nicht von Gott. Und wir können dann Gott bitten, dass er uns dahin durchhilft. Und was natürliche Notlagen angeht, da ist das allerbeste Beispiel Hiob. Und Hiob hatte dann die direkte Konversation mit Gott. Und da kann man sagen, die werden wir so in der Form sehr wahrscheinlich nicht haben. Und wir werden auch nicht immer eine Antwort darauf haben, warum uns jetzt irgendwas im Leben passiert. Das Einzige, worauf wir uns dann wirklich verlassen können, ist, dass wir wissen dürfen, dass Gott als Mensch gelitten hat, er das Leiden genau kennt, es versteht und mit uns darin hindurchgeht. Und einmal in der Ewigkeit werden wir dann, glaube ich, verstehen, warum wir das ertragen mussten. So möchte ich zusammenfassend sagen, nochmal die Punkte. Buße ist eine völlig neue Ausrichtung, weg von der Sünde, hin zu Gott und seinem Willen. Mit der Bekehrung, die ja die Buße beinhaltet, beginnt ein kontinuierlicher Kampf und ein Wachstum, für den Gott Sieg schenken will. Und bei Zweifeln darf man daran denken, Gott vergibt. Und wenn du vielleicht wieder wegen holtem Fallen zweifelst, darfst du wissen, ob du bist ein Christ, denn sonst wäre es dir egal, ob du fällst. Wichtig ist, dass du das mit Gott in Ordnung bringst und wieder aufstehst. Und mit dieser Neuausrichtung weg vom Ich und hin zu Gott müssen wir uns auch völlig Gott weihen, um dauerhaft den Sieg haben zu können. Denn sobald das Ich eine Rolle spielt im Leben, werden wir früher oder später an einen Punkt kommen, wo wir die Kontrolle behalten möchten. Und an der Stelle hat Gott nicht mehr die vollständige Kontrolle im Leben. Und wie kann ich dann erwarten, dass er auch mir vollständigen Sieg schenkt, wenn ich irgendwo eine Ecke für mich behalten will? Und abschließend möchte ich ermutigen mit dem Wort aus 1. Korinther 15. Vers 57. Gott dabei sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn du diesen Sieg noch nicht hast oder nur teilweise, dann bete weiter, gib nicht auf, denn Gott ist treu und er wird auch einem jeden von uns den Sieg schenken. Amen.